Detektor FM. Zurück zum Thema.
Wie sieht sie aus, die Zukunft Europas? Mit dem Blick auf Griechenland oder auch Großbritannien ist das eine sehr wichtige Frage. Kommt es zum Grexit oder auch Brexit, steht die Europäische Union vor großen Herausforderungen. Griechenland steht vor der Pleite und die Briten werden in 2 Jahren darüber abstimmen, ob sie in der EU bleiben möchten oder nicht. Viele Politiker streben daher nach Reformen, um Europa neu zu gestalten und wieder stabiler machen zu können. Die einen wünschen sich mehr Europa, mehr Gemeinsamkeit und Vernetzung und die anderen wollen weniger Europa, also wieder mehr Selbstständigkeit. In Deutschland hat jüngst Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel einen neuen Aufbruch gefordert. Er wirbt für ein Europa der 2 Geschwindigkeiten, dass also nur ein Teil der Mitgliedstaaten eng verzahnt bleibt. Ist es eine realistische Zukunftsvision für die EU oder eine Idee, die die Gemeinschaft spalten könnte? Darüber spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler von der Humboldt-Universität Berlin. Hallo, Herr Münkler.
Hallo Frau Nehm.
Das Schlagwort vom Europa der 2 Geschwindigkeiten, das taucht ja immer wieder in der öffentlichen Debatte auf. Was wird denn genau darunter verstanden?
Ja, das ist eine etwas heikle Formulierung. Man kann darunter verstehen, dass sich im Prinzip 2 Zonen Europas in unterschiedlichem Tempo auf dasselbe Ziel zu bewegen. Man kann es aber auch dahingehend interpretieren, dass es eine feinere Formulierung für 2 prinzipiell unterschiedliche und auf Dauer angelegte Formen der Integration Europas sind. Und im Augenblick, denke ich, ist Letzteres im Mittelpunkt stehend. Also nicht mehr der gemeinsame Raum, sondern gewisse Abstufungen. Und ich halte das auch für sinnvoll.
Das heißt, Sie denken, es ist sinnvoll, gerade mit Blick auf Griechenland?
Mit Blick auf Griechenland, aber vermutlich auch mit Blick auf noch einige Kandidaten. Es ist ja doch wohl so, dass es nicht gelungen ist und auch kaum gelingen kann, die soziostrukturelle Heterogenität, die sich schon in der Eurozone, aber erst recht im gesamteuropäischen Raum aufgetan hat, auf eine für uns politisch absehbare Zeit zu überwinden. Und die politisch-kulturellen Unterschiede, man denke ja nur an das eigentümliche Verhalten der Ungarn im Augenblick, die sind nun auch einmal da und die kann man nicht zum Verschwinden bringen, indem man sagt, wir sind ein europäischer Raum. Und insofern glaube ich, macht es Sinn, sich hinzubewegen auf ein Kerneuropa, in dem die Länder, die aufgrund ihrer ökonomischen Leistungsfähigkeit und ihrer sozialen Struktur in der Lage sind und auch bereit sind, eine höhere Integration einzugehen, verbunden sind und dann vielleicht einen mittleren und gar einen äußeren Ring von Ländern, die der Europäischen Union in unterschiedlicher Intensität, das heißt mit verschiedenen Rechten und verschiedenen Pflichten, verbunden sind und vielleicht wichtiger als das Schicksal Griechenlands ist der Verbleib Großbritanniens innerhalb der EU.
Zum Beispiel Großbritannien, die entscheiden ja jetzt in 2 Jahren, ob sie in der EU bleiben möchten oder nicht. Und wenn das dann so locker ist, dieses Bündnis, ist dann nicht der Entscheid auszutreten, nicht viel näher als darin zu bleiben, also wenn das dann so locker geschieht?
Ja, nur ich meine, die Frage ist ja, wie locker das gestrickt wird. Und die Briten wollen ganz bestimmte Souveränitätselemente zurückhaben. Und möglicherweise auch bei einer der 4 europäischen Grundfreiheiten, nämlich der Personenfreizügigkeit, Einschnitt zu haben. Da kann man sagen, okay, das ist der Kern des verfassten Europas und dann sollen die Briten austreten und sich endgültig dafür entscheiden, eine vorgelagerte Insel der USA zu sein. Das hat aber für Europa dann wirklich einen tiefen Einschnitt und das ist für Europa dann wirklich eine Katastrophe, nicht Griechenland, sondern Großbritannien. Und insofern denke ich, ist es sinnvoll zu sagen, ja okay, dann organisieren wir Europa so, dass es einen Kern des Kerns gibt und darum in konzentrischen Kreisen sich das Ganze abschwächt zu den Rändern hin. Das ist im Prinzip nichts Ungewöhnliches. Auch der Schengen-Raum und der Euro-Raum sind ja nicht identisch mit dem EU-Raum. Und insofern gibt es also gewissermaßen eine Abflachung zu den Rändern hin. Und die Länder haben dann gemäß ihren eigenen politischen Vorstellungen und ihren Fähigkeiten eine höhere Flexibilität. Es gibt aber sozusagen dann auch ein, wenn Sie so wollen, ein Direktorium innerhalb der EU, das größere Lasten trägt, dafür aber auch größere Entscheidungsbefugnisse hat.
Aber wie Sie selbst schon ansprechen, gibt es ja im weitesten Sinne schon dieses Europa der zwei Geschwindigkeiten. Es gibt einmal die Eurozone, nicht alle Länder sind Teil der Eurozone und auch das Schengen-Abkommen, nicht alle sind Mitglied oder halten sich an dieses Abkommen, was zum Beispiel die Grenzkontrollen zwischen den Ländern abgeschafft hat. Und es funktioniert aber trotzdem nicht so richtig. Also wäre dieses Europa der zwei Geschwindigkeiten wirklich eine gute Lösung?
Na ja, gut, ich meine, das funktioniert wirklich nicht, weil in die Eurozone Länder hineingekommen sind, die eigentlich bei nüchterner Betrachtung nicht hineingehört hätten, die im Prinzip mit dem Euro nicht umgehen können, beziehungsweise der Euro sie in ihrer Leistungsfähigkeit überfordert. Wenn man gewissermaßen das mit diesen unterschiedlichen Zonen flexibler gestaltet, dann ist das im Prinzip die Lösung des gegenwärtigen Problems, dann funktioniert es ja nicht. Also dann gibt man den Griechen die Möglichkeit, aus dem Euro auszuscheiden, zur Drachme zurückzukehren, auf diese Weise ja im Prinzip ihre sich ökonomisch zu restrukturieren, in Fragen Tourismus wieder konkurrenzfähig zu sein gegenüber den Türken, gegen die sie die Konkurrenz verloren hatten aufgrund relativ zu hoher Preise. Und derlei mehr. Also sozusagen Europa der zwei Geschwindigkeiten ist auch eine Ermöglichung der Flexibilisierung. Und wenn dann die Bevölkerung auch sagt, ja, okay, wir wollen jetzt diese Lasten, die mit dem Euro verbunden sind, nicht tragen, weil uns das zu bitter ist, dann kann man ihnen relativ leicht nachgeben. Und man gibt etwas von jener Starrheit auf, die ja doch über weite Strecken zu den gegenwärtigen Schwierigkeiten geführt hat.
Kurzum, wir haben jetzt den Salat. Was denken Sie, wie Regierungschefs der Eurozone und auch die 28 EU-Staaten einfach insgesamt jetzt entscheiden werden, wie es weitergehen soll?
Das ist schwer vorauszusagen, weil da zu viele Unbekannte im Spiele sind. Ich denke allerdings, die aus Sicht vernünftigste Lösung wäre ein geordneter Austritt Griechenlands aus der Eurozone, also Grexit und nicht Grexident, also ein ungeordnetes Herausfallen. Sicherlich verbunden mit der Perspektive, dass Europa den Griechen dann in anderer Weise hilft, dass aber die Griechen vor allen Dingen dann, wie sie das ja auch in der Volksabstimmung zum Ausdruck gebracht haben, ihre Souveränität, ihre Würde und worauf sie immer Wert legen, zurückgewonnen haben, dann aber auch selber dafür aufkommen müssen, jedenfalls was die politischen Strukturen anbetrifft. Das ist das Vernünftigste, auch wenn das jetzt zunächst einmal ein symbolischer Schaden ist, auch wenn das heißt, weil damit ja fast zwangsläufig dann das Verlorengeben der Kredite verbunden ist, dass einige Milliarden Defizit in den Bundeshaushalt verbucht werden müssen. Okay, das kann man auch ein bisschen mit ein paar haushälterischen Tricks unsichtbar machen. Aber auf diese Weise hat man ein Problem gelöst, das sonst, ich möchte mal fast sagen, wie eine schwerende Wunde in Europa bleibt und die Europäer daran hindert, sich den Aufgaben zuzuwenden. Ukraine, Flüchtlinge im Mittelmeer, Stabilität des Nahen Ostens, Erosion demokratischer Prinzipien in Ungarn, diesen Aufgaben zuzuwenden, die eigentlich dringend der Lösung bedürften.
Quo Vadis Europa? Über die Zukunft des Kontinents und das Modell des Europas der zwei Geschwindigkeiten habe ich mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler gesprochen und ich sage vielen lieben Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.